Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir sprechen heute über Barbie. Ich begrüße im Abstandsstudio den lieben Bjarne und halt, ich habe was einstudiert. Come on, Bjarne, let's go party.
Yeah.
Sehr gut, wie geht's? Moin.
Gut, I'm just Bjarne. That's fine.
Oh, ja, großartig. Ich bin sehr gespannt, was du denkst von Barbie. Wir haben noch nicht drüber gesprochen vorweg, also wir wissen wieder mal gar nichts.
Was bist du denn eigentlich für eine Barbie, wollte ich gleich am Anfang mal fragen.
Gott, Bjarne, erstmal bin ich ja eine alte Barbie, weil als ich mit Barbies gespielt habe und ich habe mit Barbies gespielt, gab es ja nur eine Barbie.
Nur die Original Barbie.
Mhm. Genau. Ach so, und okay. Ich hatte sogar drei Barbies und ich hatte auch einen Ken, aber es gab nur einen braunhaarigen Ken. Also ich kenne blonde Kens gar nicht. Also ich hatte einen braunhaarigen, auch mit so einer Hose an. Aber das, was ich hatte, und das fand ich ziemlich geil, ich hatte die Barbie Corvette. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Die ist riesig gewesen. Also sie kam mir riesig vor als Kind. Also war ungefähr so 1:1 im Vergleich zu ihrem Körper. Und damit habe ich sehr, sehr gern gespielt.
Sehr cool.
Und du? Ich habe ja gehört, heutzutage gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Barbies. Welche Barbie bist du?
Ich glaube, ich würde mich am ehesten mit der Mermaid Barbie identifizieren. Die fand ich irgendwie am coolsten.
Aber vielleicht kommen wir später noch dazu. Ich habe auch gesehen, es gibt ja auch Rollstuhl-Barbie und ich weiß nicht, Biologinnen-Barbie und Mehrgewicht-Barbie.
Es gibt nichts, was es nicht gibt. Alles.
Genau, und da kommen wir gleich zu. Aber vielleicht im Unterschied auch zu Barbie, was ist denn so deine Vergangenheit mit der Regisseurin Greta Gerwig? Da müssen wir natürlich auch mal sprechen, denn das war ja, sag ich mal, damals, als die News rauskam, glaube ich, waren alle Cineasten sehr verwirrt, dass wir jetzt also eine Barbie-IP-Verfilmung haben, die ja schon lange irgendwie in der Mache war und dann kam irgendwie so Indie-Sternchen und Favorite Greta Gerwig damit zu.
Genau, also Greta Gerwig ist ja so zusammen mit ihrem Kreativen und auch Lebenspartner Noah Baumbach so ein bisschen, das sind so die Poster Boys and Girls der Independent-Film-Fans. Und ich kenne sie vor allem durch Frances Ha. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich was von ihr gesehen habe. Und dann natürlich auch Little Women jetzt vor einigen Jahren. Sie ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Regisseurin, die auch, glaube ich, so eine ganz bestimmte Stimme hat, weshalb sie sich auch für diesen Film, der ja so einen feministischen Anspruch hat, perfekt qualifiziert. Und ja, es war, wie du gesagt hast, ein bisschen merkwürdig, dass sie jetzt so einen Blockbuster mit so einer großen Marke und sowas auch macht. Aber ich war auch sehr erfreut eigentlich darüber, dass sie gewählt haben. Und sie war ja, glaube ich, gar nicht die erste Wahl. Eigentlich sollte ja zunächst Patty Jenkins von Wonder Woman die Regie übernehmen. Aber dann hat man gesagt, weil Gerwig und Baumbach sowieso schon das Drehbuch geschrieben haben, dass Gerwig eigentlich auch selber Regie führen kann. Genau. Wie ist dein Zugang bei ihr?
Genau, mir ging es ähnlich. Also Frances Ha habe ich sehr geliebt. Lady Bird mochte ich auch noch sehr gern.
Ganz vergessen, Lady Bird, ja, stimmt.
Genau, bei Little Women war ich schon so ein bisschen, ich fand ihn schön und nett und so, aber es ist jetzt kein Film, den ich irgendwie ein zweites Mal sehen muss oder sowas. Also da hatte ich, sage ich mal, schon so ein bisschen den Glanz und die Faszination von Gerwig verloren. Aber wie du schon sagtest, die beiden, ne, dieses super Indie-Traum-Cineasten-Pärchen haben ja auch das Drehbuch geschrieben und ich meine auch, dass Greta Gerwig auch so ein bisschen so die liebste Kandidatin von Margot Robbie war, die ja die Hauptrolle der Barbie spielt und auch mit ihrer Produktionsfirma involviert ist. Ja. Und ich denke, da kam natürlich auch so ein bisschen die Connection. Ich finde es aber gerade so interessant, weil, wie gesagt, also dieses, wir haben so eine krasse IP irgendwie, die auch irgendwie, finde ich, wenig Sinn macht, eigentlich verfilmt zu werden. Ich habe ja immer das Gefühl, das sind so, ne, diese Firmenbosse, darauf kommen wir auch gleich noch zu sprechen, was ja auch eigentlich der Film so ein bisschen verarscht, die dann so in ihrem Karteikasten rumwühlen, welche IP haben wir noch und das müssen wir jetzt alles irgendwie in Film und sonst was pressen oder Serie. Mhm. Und das widerstrebt mir ja eigentlich so sehr, aber deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, da jetzt eine Gerwig reinzupacken, die so ein bisschen bricht mit dieser, sage ich mal, doch eher klassischen Strategie. Ob sie es wirklich geschafft hat, kommen wir gleich zu.
Schauen wir mal, genau. Dafür, dass du aber sagst, dass Barbie sich nicht unbedingt anbietet für eine Adaption, ist ja tatsächlich, der Versuch läuft schon ziemlich lange. Also ich glaube, die allererste Idee für eine Verfilmung hatte Mattel, also die Firma von Barbie, schon 2009, damals noch bei Universal. Daraus wurde dann aber nichts. Dann später hat Sony den Zuschlag bekommen. Die hatten dann sogar als Schauspielerin Amy Schumacher und Anne Hathaway im Auge eigentlich.
Amy Schumacher,
glaube ich, auch komplett andere Filme geworden, ja. Und da ist dann auch wieder nichts draus geworden. Also irgendwie auch so ein Projekt, was immer wieder versandet ist und dann letztendlich erst durch Greta Gerwig jetzt über die Ziellinie getragen wurde. Und wie du auch schon, glaube ich, gesagt hast, sehr viel auch durch Margot Robbie als Star vorangetrieben, die ja auch einfach hinter den Kulissen sehr viel Verantwortung übernommen hat für diesen Film.
Ja, ich habe immer das Gefühl, das kam so ein bisschen fast so mit Transformers irgendwie, ne? Diese Idee da irgendwie, die Spielzeug-IPs mal irgendwie aus dem Katalog zu nehmen. Ja. Und Transformers müsste ja vor 2009 gewesen sein, der erste.
Ja, es werden ja auch gerade Sachen wie Uno und so als Filme adaptiert. Also da sind also die ganzen Spielzeugfirmen, wie du gesagt hast, die sitzen da und schauen in ihre Schränke und denken sich so, ja, kann man theoretisch alles verfilmen, Hot Wheels und was weiß ich alles, ja.
Genau, ich habe auch nachher für den Spoiler-Teil auch so eine kleine Liste gemacht, was noch alles in petto ist. Wir machen einen Spoiler-Teil, also bleibt gerne dran, wenn ihr Barbie noch nicht gesehen habt. Vielleicht ganz grob, was haben sich denn da Gerwig und Baumbach ausgedacht als Barbie-Storyline? Kannst du sie so ganz grob zusammenfassen für Leute, die den Film noch nicht gesehen haben?
Es ist sehr, sehr ähnlich zum Lego-Film, wenn man den gesehen hat. Everything is awesome. Am Stimmt. Anfang die perfekte Barbie-Welt, also sie heißt hier eben Barbie-Land, wo alles super ist. Wir haben die Hauptfigur, das ist die quasi die OG Barbie, die du vorhin noch erwähnt hast, die Stereotypical Barbie, wird sie immer genannt. Genau. Also sie ist so ein bisschen die Queen in diesem Land, aber eigentlich sind auch alle Barbies gleich, alle sind super special und ganz, ganz toll und alle sind happy und freundlich und grüßen sich und winken jeden Tag und jeder Tag ist der beste Tag. Das ist so ein bisschen die einzige Regel im Barbie-Land, aber die gilt eigentlich auch nur für die Barbies, denn die Kens, die stehen da so ein bisschen im Hintergrund und für die ist ein perfekter Tag, so wird es auch gesagt, nur wenn Barbie ihnen mal einen Blick zuwirft. Aber auch da sind sie dann meist nicht wirklich im Zentrum der Aufmerksamkeit, obwohl sie doch echt lustige Versuche machen, um sich immer wieder vorzuspielen, damit Barbie sie einmal anschaut. Aber am Ende des Tages ist halt dann auch jeder Abend Girls' Night und da sind Kens nicht willkommen. Und ja, das ist erstmal so der Status quo des Ganzen. Doch dann irgendwann kommt bei unserer Haupt-Barbie kommen so komische Aussetzer, so Glitches rein. Auf einmal hat sie merkwürdige Gedanken, die gar nicht ins Barbie-Land passen, negative Gedanken, furchtbar, furchtbar. Und auch ihre Füße berühren den Boden. Und das ist natürlich der größte Schock. Ja, und dann muss sie eben ergründen, was eigentlich die Ursache dafür ist, dass ihr Leben gerade, ihr perfektes Leben, aus den Fugen gerät.
Genau, ne? Depressions-Barbie. Ich muss sagen, dass ich in den Momenten, wo es also losging, irgendwie all in war. Ich weiß nicht, ich fand das unheimlich amüsant. Also ich fand erstmal, Margot Robbie passt natürlich total auf diese Rolle. Ryan Gosling, finde ich, ist fast ein Tick zu alt für Ken. Sorry, ich will kein Altersshaming machen, aber ich finde natürlich auch, er macht seine Rolle wunderbar. Und ich fand auch generell das ganze Set-Design faszinierend. Ja. Und ich finde, da war sehr viel Liebe mit drin, mit so kleinen Details und auch wie Barbie jetzt, sage ich mal, irgendwie Milch trinkt oder sowas. Ich fand das alles sehr, sehr charming und sehr natürlich fast ikonografisch, ne? Mit dieser berühmten, diesem Meme ja auch, wenn sie ihre Schuhe auszieht und dann ihre Füße weiterhin natürlich in dieser Palms-Stellung sind. Ne? Das ist natürlich crazy, aber so ist es nun mal bei den Original-Barbies. Also da war ich irgendwie, ich war sehr, sehr glücklich da in den Momenten im Kino. Ging es dir ähnlich?
Ja, absolut. Also ich denke wirklich, das ist die größte Stärke dieses Films, neben Margot Robbie als Hauptdarstellerin, einfach dieser Look, dieser einzigartige Look, der auch schon bevor der Film überhaupt veröffentlicht wurde, absolut abgekultet wurde. Und ja auch überall gemimt wurde. Ich war gestern im Kino mit einem Premierentagspublikum. Das war mir irgendwie auch wichtig, dass ich den Film nicht erst in der PV, also nicht schon in der PV sehe, wo meist die Stimmung ein bisschen nüchterner ist, so mit den anderen Journeys, sondern wirklich mit einem Publikum. Und das war echt toll. Also wir haben da alle Leute in Pink gesehen. Ich selber war ein bisschen traurig, weil ich leider kein pinkes Kleidungsstück habe. Und ich habe dummerweise auch meine Birkenstock-Schuhe zu Hause gelassen, weil ich habe lustigerweise exakt das gleiche Modell wie Barbie. Aber es war einfach voll toll, da in dieser Menge von Menschen zu sein. Man hat richtig diese Energie gespürt, wie sich alle freuen, in diese bunte Barbie-Welt mal abzutauchen jetzt für ein paar Stunden. Und ja, ich war am Anfang auch, wie du gesagt hast, sofort voll drin. Also es hat extrem gut funktioniert, einfach weil es auch so distinkt ist, einfach wie das alles aussieht. Es ist ja vergleichbar mit nichts Realem einfach.
Genau, einfach mal was komplett anderes. Ne? Ich bin ja auch schon dankbar, einfach was anderes und Neues zu sehen in der Serien- und Filmwelt. Dann kommen wir jetzt aber mal so ein bisschen, glaube ich, so zu dem Knackpunkt eigentlich des Films. Du sagtest ja eingangs schon auch, natürlich Gerwig hat natürlich auch immer einen feministischen Unterton oder wird zumindest auch so natürlich gesehen in der Branche als Regisseurin. Würdest du sagen, sie haben, oder wie hoch war deine Erwartung, jetzt wirklich eine sehr profunde feministische Meinung und Aussage zu hören in dem Film. Und wie gut hat das geklappt für dich?
Ich bin erstmal sehr froh, dass meine männliche Perspektive da zuerst zu Rate gezogen wird auf das Thema Feminismus. Das finde ich sehr gut. Ich finde, Mario hat es eigentlich ganz schön in seiner Review, der hat ja bei uns die Filmkritik geschrieben, auf den Punkt gebracht, dass er sagt, ach Barbie, wir wollen ja eigentlich alles abnicken, was du zu sagen hast, aber es ist leider alles auch ein bisschen so sehr on the nose, dass die Botschaft nicht wirklich so erleuchtend ist, wie man es vielleicht sich erhofft hatte. Du hast ja auch gestern schon im Oppenheimer-Podcast gesagt, es kann nicht schaden, wenn man mit einer mittelmäßigen Erwartungshaltung in diese beiden Filme geht. Und meine Erwartungshaltung war vielleicht ein bisschen zu groß, auch wegen der ganzen Talente, die da involviert sind, allen voran natürlich Gerwig. Und dafür hat mir am Ende dann doch irgendwie die Substanz gefehlt, besonders bei dieser wichtigen Botschaft, die der Film ja senden will. Da kommen wir sicherlich im Spoiler-Teil, können wir da nochmal tiefer drauf eingehen. Da gibt es eben eine Schlüsselszene diesbezüglich und mit der habe ich so ein bisschen meine Probleme. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube, genau was du sagst, ich glaube, das ist der Knackpunkt so ein bisschen. Es kommt drauf an, glaube ich, wie hoch die Erwartungshaltung ist. Wenn man da jetzt mit so einer durchschnittlichen Erwartungshaltung reingeht, wie ich es getan habe, und ich habe mich auch relativ ferngehalten von den Trailern, war ich positiv überrascht und ich war natürlich auch ein bisschen enttäuscht, dass es so ein bisschen plump irgendwie daherkam, na, am Ende. Aber ich war trotzdem positiv überrascht, dass er mir doch besser gefallen hat, als ich dachte. Aber ich merke auch natürlich in meinem Umfeld, und auch wie Mario, glaube ich, das auch gut beschrieben hat, dass die Leute, die natürlich eine eher höhere Erwartung hatten und jetzt auch an Gerwig vielleicht einfach was mehr erwarten von ihr als Regisseurin, da doch recht enttäuscht rausgekommen sind. Und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, die Erwartungshaltung, wie man reingeht in den Film, ob man ihn nachher sehr mochte oder eher enttäuscht war.
Ja, was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, dieses ganze Meta-Level, ne? Der Film ist ja ein einziges Meta-Level die ganze Zeit. Klar, einerseits haben wir gesagt, man ist sofort drin in dieser Welt, aber gleichzeitig habe ich zumindest das Gefühl gehabt, dass ich auch immer ein bisschen draußen war, wenn man einfach so sehr spürt, wie der Film auch auf einer anderen Ebene noch mit einem redet. Da gibt es ein paar Schlüsselmomente, die ich jetzt auch gar nicht spoilern will, die da ziemlich lustig waren und cool. Und irgendwie hat man auch bei Ryan Gosling die ganze Zeit das Gefühl, der kann seine Mundwinkel nicht so richtig im Zaum halten, dass er so ein bisschen mit dem Charakter bricht, weil er einfach selber diese absurden Ken-Momente irgendwie einfach zu lustig oder albern findet. Das hatte irgendwie auch so einen gewissen Charme, aber also wenn ein Film so dolle Meta ist, dann für mich steht das auch mal ein bisschen für fehlenden Mut, dass man sich auch mal so eine Art von Aufrichtigkeit zutraut, anstatt immer nur alles so mit so einem zwinkernden Auge zu machen. Und daran angeschlossen auch noch ein Punkt, der für mich wirklich ein ganz, ganz großes Problem ist, aber das betrifft nicht nur den Barbie-Film. Dieses ganze Ding, dass Selbstironie mittlerweile zu einer Waffe auch für Konzerne wird. Das schmeckt mir irgendwie gar nicht. Also Mattel, die sind natürlich in dem Film auf der Oberfläche sehr, sehr selbstkritisch und machen sich lustig darüber, dass sie auch bei sich sexistische Strukturen haben und so weiter. Aber dadurch, dass sie eben am Ende doch ihren Namen draufgeschrieben haben und Gerwig das hat absegnen lassen müssen, werden einige Probleme dieses Konzerns natürlich überhaupt nicht angesprochen. Ne? Also das Thema Regenwaldabholzung für die Kartons zum Beispiel, in die deren Produkte eingepackt werden, spielt natürlich gar keine Rolle. Also Umweltzerstörung oder auch die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen der Arbeiter in China oder so. Das sind natürlich Sachen, die Mattel dann nicht unbedingt auf die Tagesordnung geschrieben hat. Und deshalb ist dieses ganze Selbstironie-Ding bei Konzernen für mich immer ein bisschen, ja, nicht so toll. Was denkst du darüber?
Ich fand es auch schwierig. Also genau, du sagtest es ja schon, ne? Verkörpert eigentlich durch Will Ferrell, ne? Und seine Business Boys so ungefähr, die da die Entscheidung fällen. Es wirkt immer so vorgeschoben, so haha, ne? Genau, wir sind so kritisch. Aber im Endeffekt weißt du ganz genau, dass es ja auch nur, es gibt ja auch nur eigentlich ein Ziel dieses Films, mehr Barbies zu verkaufen. Und Barbie so ein bisschen aus diesem veralteten, natürlich sehr unfeministischen Sinne rauszuholen. Was aber ja auch immer noch besteht. Also ich finde immer, es holpert halt so wahnsinnig, dass ich immer denke, oh Gott, sie wollen Barbie so als feministisch sehen und zeichnen heutzutage, gerade weil wir irgendwie, ich weiß nicht, Mehrgewicht-Barbie haben oder Biologinnen-Barbie oder Rollstuhl-Barbie, Prothesen-Barbie, ich habe keine Ahnung, was es da alles gibt. Ja. Im Endeffekt hatte ich aber auch gelesen, dass, sage ich mal, für die ursprüngliche Barbie mit dem eigentlichen Schönheitsideal es immer noch irgendwie am meisten Accessoires gibt und dass die sich natürlich immer noch am besten verkauft. Mhm. Und dass das andere eigentlich nur so Window-Dressing ist, so im klassischen Sinne. Ne? Du packst es so rüber, ja, wir sind irgendwie so, ne, wir sind so woke und wir haben auch diese ganzen Barbies irgendwie im Angebot, aber im Endeffekt ist das nicht der Sinn des Verkaufs eigentlich.
Pinkwashing, absolutes Pinkwashing. Ich glaube, die anderen Punkte, die wir noch haben, die sind dann schon fast eher was für einen Spoiler-Teil, oder hast du noch was vor dem Spoiler-Teil?
Nee, ich würde auch sagen, wir machen jetzt, was war das? Life in Plastic. It's fantastic.
Oder vielleicht noch, ich weiß nicht, wollen wir es nochmal irgendwie auf den Punkt bringen, nochmal irgendwie so ein kleines Fazit ziehen, weil
ah, sehr gut.
Wie hast du den Barbie-Film so wahrgenommen? Würdest du ihnen empfehlen, dass Leute sich den auch im Kino anschauen gehen?
Also für mich weiterhin eine absolute Sehempfehlung. Ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Film. Ich finde, da sind viele ungewöhnliche Ideen mit drin. Ganz viel Liebe steckt auch irgendwie im Detail, sei es auf den Seiten des Castes oder sei es auch, was die, wie gesagt, wunderschönen Setdesigns und ungewöhnlichen Setdesigns angeht. Ich glaube, dass man einfach mit einer coolen Gang oder Freunden, Freundinnen, Partnern, Partnerinnen einfach wahnsinnig viel Spaß hat und da reingehen sollte. Und gerade ja, wenn es so holpert auf unterschiedlichen Ebenen, gerade was Feminismus angeht oder was die Kritik an ihrer angeht oder Nicht-Kritik angeht, finde ich ja dann die Diskussion danach wahnsinnig spannend. Und somit würde ich da absolut sagen, geht rein, schaut rein, beteiligt euch an der Diskussion. Und wenn ihr natürlich sehr, sehr hohe Erwartungen habt, dass es jetzt ein profundes Werk diesbezüglich wird, dann schraubt lieber eure Erwartungen anfangs ein Tickchen runter. Was denkst du?
Ja, das kann ich eigentlich zu 100% so unterschreiben. Ich glaube, du hast alle Punkte genannt, die mir wichtig wären. Um es nochmal kurz zu sagen, der Film macht ganz, 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 ganz viel Spaß. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich nochmal festhalten will. Und das solltet ihr bitte auch im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kritik üben. Aber letzten Endes, wenn man sich nicht zu sehr da reinsteigert und das alles zerdenkt, dann ist es wirklich ein ganz toller Film. Es ist ähnlich wie in Barbieland, da darf man ja auch nicht zu viel die negativen Gedanken durchkommen lassen und dann ist alles super.
Ich sehe gerade so ein Grinsen vor mir und ich winke so, weißt du?
Ja, brainwashed. Genau. Alles ist pink. Also, Spoiler-Teil, oder? Spoiler-Teil in Plastic.
It's fantastic. Ist es?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jetzt so fantastisch, Bjarne. Wir sagten ja schon. Ich glaube, einen kleinen Kritikpunkt werde ich jetzt gleich mal zu Anfangs losballern, denn der hat mich fast, der wird gar nicht so oft besprochen, aber mich hat er gestört. Und zwar das Pacing des Films. Also der Film geht ja 2 Stunden. Ich finde, das ist auch absolut okay. Wir haben halt diesen Einführungsteil, der eine gute Stunde ungefähr geht. Und dann verlassen ja Barbie und Ken das Barbieland. Und wir haben eigentlich so einen klassischen Fish-out-of-water-Moment, wo sie irgendwie in der Gegenwart sind und da mit ihren Looks irgendwie in Venice Beach, ich weiß nicht, rumfahren. Und Ken auf einmal sozusagen das Patriarchat irgendwie entdeckt oder die Möglichkeiten der Macht, die Männer haben können.
Das wäre eine großartige Idee.
Total. Und ich muss sagen, diese Szene, ich finde, die ist wahnsinnig kurz. Und ich dachte mir so, ich hätte die viel länger gerne gehabt. Und ich meine, das ist so der Klassiker, so Fish out of water. Aber es funktioniert einfach hier so wunderbar. Und dann haben wir noch den relativ langen Teil, halt, wo sie wieder zurück in Barbieland sind, dort kennen, also wie gesagt, mit seinen Bros da irgendwie rum, Broad. Und dann die bösen Business-Peeps noch vorbeikommen und sowas. Und der war wieder sehr, sehr lang. Und das fand ich wahnsinnig schade. Dieser Mittelteil, länger, macht den länger.
Das stimmt. Der war eigentlich so der Teil, der am erfrischendsten war, auch wenn man am wenigsten, glaube ich, das im Trailer-Material auch gesehen hat. Und wie du sagst, vor allem das Finale ist irgendwie so mehrstufig. Also wir müssen jetzt hier die Verfassung doch wieder so machen, wie sie vorher war. Aber vorher müssen wir auch noch den Ken, wir müssen erst noch sein Ego heilen und eine Therapiestunde einlegen und dann kommen noch die Executives vorbei und irgendwie ist es so eins nach dem anderen, fast wie bei so einem Marvel-Kulminationsmoment. Und genau wie du gesagt hast, da hätte ich lieber hinten ein bisschen was abgenommen und dafür in der Mitte noch ein bisschen ausgeschmückt, wo der Film einfach diese locker Leichtigkeit hatte. Das würde ich auch genauso unterschreiben.
Genau, weil wir sehen ja auch nachher, wir sehen ja noch eine Tanzszene, wir sehen noch eine Kampfszene. Ich dachte irgendwann so, Gott, wo sollen wir noch alles hingehen? Und ich verstehe, dass das irgendwie witzige Einfälle sind, aber für die Story brauchte ich sie teilweise nicht.
Ja, absolut. Was ich dich auch noch fragen wollte, ist es wirklich ein Barbie-Film oder doch ein Ken-Film? Also es gibt ja immer dieses Scene-Stealer-Argument mit Ryan Gosling. Würdest du da mitgehen oder wäre es für dich der MVP?
Ich finde, Margot Robbie hat die Rolle komplett ausgefüllt. Also ich könnte mir niemanden irgendwie anders vorstellen. Aber ich glaube, Margot Robbie wirklich ist perfekt als Barbie. Ryan Gosling fand ich auch wirklich gut. Ich finde aber nicht, dass er der Scene-Stealer ist. Vielleicht ist er ein bisschen witziger, weil die Rolle einfach ein bisschen witziger ist. Das ist ja auch oft so, dass dann die Männerrolle eher so ein bisschen humorig, kindisch, witzig ist und die Frau muss dann immer eher so ein bisschen, weißt du, strikt irgendwie ihre Rolle durchziehen. Aber nein, also Scene-Stealer ist er für mich nicht. Für dich?
Also genau wie du es gesagt hast eigentlich, dass er natürlich die großen Lacher bringt, was dann schön ist fürs Publikum. Ich meine, Will Ferrell natürlich auch und Michael Cera eigentlich auch. Und es sind schon echt ziemlich viele, die ihren Spaß haben dürfen. Ja, aber ich denke auch, das ist weiterhin ein Margot Robbie-Film. Und wir wissen ja auch, wie sehr sie sich mit dieser Rolle, wie sie das vorangetrieben hat, das Projekt. Ein Punkt, der sicherlich auch noch ganz, ganz
Klammer,
wichtig ist.
Klammer war Barbie, wollte ich gerade sagen. Nein,
B&B.
Aber glaubst du, dass jetzt wirklich auch so Oscar-Rumors hochkommen bezüglich der Rolle? Weil ich fand, es wirklich gut gespielt und witzig. Aber es ist jetzt nicht für mich, es sind nicht Oscar-Kandidaten für mich.
Ja, dafür gibt es ja die Golden Globes, ne, die auch noch Preise rauswerfen für Musical und Comedy. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Ryan Gosling da jetzt unbedingt den Oscar für braucht. Das ist dann vielleicht... Also nicht, ja, da gibt es sicherlich andere Rollen. Auf jeden Fall kann man natürlich sagen, das Kostümdepartment und Produktionsdesign und all diese ganzen technischen Aspekte, Frisuren, da können sie gerne alle Oscars drauf werfen. Aber die Schauspieler, also Ryan Gosling braucht den, glaube ich, noch nicht. Der wird schon noch eine andere Rolle finden, oder?
Er hatte ja auch schon eine Nominierung. Hat er nicht eine für Half Nelson und so gehabt damals?
Gut möglich, ja. Bei La La Land hat es ja auch nicht geklappt. Genau. Es wäre natürlich witzig, wenn jetzt wieder Margot Robbie gewinnt und er dann immer so der Zubereiter oder der Co-Star der weiblichen Oscar-Ladies dann ist.
Stimmt auch wieder.
Was ist mit dem großen Herzstück, was die feministische Botschaft angeht, die Erleuchtungsrede von America Ferrera? Wir haben ja im Vorspoiler-Teil gesagt, dass wir da vielleicht ein bisschen enttäuscht waren, aber wie hast du das wahrgenommen? Du als Frau, Hanna, hast du dich wiedererkannt?
Ich als Frau. Also ich mag America Ferrera wahnsinnig gern und ich freute mich auch, sie zu sehen. Als sie loslegte, dachte ich wirklich, das ist jetzt irgendwie fast wie so ein kleiner Scherz oder sowas, weil ich das Gefühl habe, diese Rede, also wo es ja darum geht, dass von Frauen halt, dass die Erwartungen so wahnsinnig hoch sind und dass die Erwartungen ja auch so gespalten sind. Ne? Wir müssen einerseits irgendwie dies sein, aber dann dürfen wir nicht das sein und wir müssen irgendwie ganz viel arbeiten, aber dürfen nicht zu viel arbeiten, weil wir dann irgendwie Rabenmütter sind und ne, das ist ja immer so diese Paradoxien, ne, die da in dieser Ansprache sind und die auch verdeutlicht werden. Und ich finde ja diese Message davon auch unheimlich wichtig. Ich habe nur das Gefühl, Björn, das habe ich das erste Mal vor irgendwie 10 Jahren gehört und seitdem irgendwie schon 100 Mal auf, ich weiß nicht, TikTok und Insta und ich weiß nicht wo gesehen. Und ich bin jetzt nicht die große, ich weiß nicht, Femme-TikTok-Lady oder sowas, die da irgendwie diese Inhalte jeden Tag konsumiert, auf gar keinen Fall. Für mich wirkte es einfach wahnsinnig abgedroschen. Und ich dachte mir so hoch, also wie gesagt, würden wir jetzt das Jahr 2014 bis 2018, 19 schreiben, würde ich sagen, ja, cool, okay. Aber wir sind jetzt irgendwie in 23 und da habe ich das Gefühl, dass wirklich jeder und jede diesen Inhalt auf die eine oder andere Art und Weise schon mal gehört hat. Wie ging es dir dabei? Fandst du das jetzt irgendwie so die große Erleuchtung?
Also ich habe ja die Theorie, dass Greta Gerwig und Noah Baumbach irgendwann mal wirklich so eine echte, mutige, große, prinzipielle Pathos-Rede geschrieben haben, die dann diesen Moment füllen sollte und dann haben sie es wahrscheinlich getestet und gemerkt, es ist dann irgendwie doch so ein Fremdkörper in diesem Film, in diesem bunten, pinken Film. Und dann haben sie wahrscheinlich hier diese etwas leichtere Option genommen, dass sie einfach anhand vieler kleiner Alltagsbeispiele die Ungerechtigkeiten deutlich machen, mit denen Frauen sich konfrontiert sehen. Und vielleicht auch da ganz klug, dass vielleicht jeder auch so kleine Beispiele bei sich selbst dann auch wieder erkennen kann. Deshalb kann ich es verstehen, aber das ist genau das, was ich am Anfang meinte. Der ganze Ansatz, dass sie nie wirklich mal was richtig Aufrichtiges sagen oder mal wirklich Mut beweisen und mal auch einen ernsten Moment wirklich über die Ziellinie bringen, das finde ich ein bisschen enttäuschend. Und das wäre natürlich der Moment gewesen, wo sie das alles hätten machen können. Und dann war der große Scheinwerfer auf America Ferrera und dann, ja, wie du gesagt hast, was sie gesagt hat, war dann irgendwie nicht ganz so krass, wie es aufgebaut wurde, weil es ja auch wirklich so ein Erweckungserlebnis für die ganzen Barbies sein soll. Ne? Das ist irgendwie aber auch total schwer, diesen Moment dann zu füllen. Und also ich wüsste auch auf gar keinen Fall, wie man es besser macht. Aber sie haben sich ja quasi in diese Situation selber geschrieben und dann müssen sie auch irgendwie damit umgehen. Ja.
Und ich meine, du hast schon recht, es geht ja um die Barbies, ne? Die irgendwie da ihren Enlightenment, ne? Moment haben.
Ja.
Und dann kann man natürlich auch argumentieren, ist ja auch egal, ob die Ansprache jetzt irgendwie 10 Jahre alt ist. für die Barbies ist sie ja neu.
Stimmt.
Weißt du, so.
Ja.
Kann ich schon verstehen und es würde mich natürlich freuen, also klar, wenn es jetzt noch Zuschauende gibt, die sagen, oh Gott, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja irgendwie ganz großartig inhaltlich, das macht mir ganz viele Gedanken, dann freut mich das ja auch, ne? Vielleicht sind wir da auch einfach in einer krassen Bubble. Ich glaube sowieso, dass wir einfach uns auch davon verabschieden müssen, den Film als profundes feministisches Machtwerk zu sehen und halt eher als Mainstream-pinkes Comedy-Amüsement.
Ja.
Und dann passt es irgendwie auch.
Ja, es ist halt einfach genau, der entscheidende Punkt ist immer wieder Erwartungshaltung. Wir haben es schon oft genug gesagt. Und wenn man die richtig managt, bevor man da reingeht, dann steht dem Spaß nichts im Weg. Ich wollte nur noch auch sagen, natürlich, wenn man hier so einen feministischen Kampffilm oder sowas erwarten würde, dann würde man sich auch erhoffen, dass Patriarchate gecrushed werden. Aber auch das haben wir ja eigentlich nicht wirklich. Also wenn man sich nochmal, ist mir so aufgefallen, den Status quo im Vergleich zum Anfang anschaut, ist eigentlich am Ende nur das Matriarchat in der Barbie-Welt gestürzt. Das Patriarchat in der echten Welt existiert ja weiter. Und das ist dann irgendwie auch in der Summe nicht das Ergebnis, worauf wahrscheinlich viele gehofft hätten.
Ja, das ist der Punktestand, ne? Ist eher negativ.
1-0 für die Männer. Schon wieder.
Aber sag mir nochmal ganz kurz zum Ende. Wir haben ja nicht nur die Ansprache, sondern wir haben ja auch dann das Aufeinandertreffen mit der eigentlichen Macherin der Barbie. Ruth Handler heißt sie, glaube ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich da immer so schwer, weil ich finde, der ganze Film will mir eigentlich irgendwie immer sagen, wie toll Barbie ist. Also Barbie ist irgendwie eine tolle Brand, wir lieben alle Barbie. Und das wird ja auch so ein bisschen durch die Memes und den Buzz irgendwie kolportiert. Barbie ist irgendwie jetzt auch feministisch, weil wir alle möglichen Barbies haben. Und hier, ne, guck dir doch diese Frau an, sie hat Barbie entdeckt und entwickelt und erfunden und sowas. Und im Endeffekt denke ich immer so, ja, auf dem Papier scheint das ja irgendwie so so scheinheilig vielleicht zu stimmen, aber im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass einfach diese Puppe irgendwie seit 50 Jahren oder länger die Vorstellung von Frauenkörpern einfach komplett für Männer und für Frauen einfach komplett ad absurdum geführt haben.
Ja.
Und ich tue mich dann immer so schwer. Ich habe das Gefühl, dann wird mir so eine alte Lady gezeigt, weißt du, so, oh, guck mal, die alte Lady hat das irgendwie erfunden.
Süß.
Und so süß und auch wie schön und das müssen wir doch feiern und sowas. Und ich denke immer so, das holpert aber.
Ja, das ist auch wieder, wie gesagt, Mattel hatte immer wahrscheinlich das finale Wort am Ende. Und sie können auch sagen, wo sie sich gern kritisieren lassen und wo nicht. Und natürlich ziehen sie in dem Film auch lustige Fehlschläge auf, so wie diese Barbie, wo dann die Brüste wachsen, obwohl sie eigentlich eine Teenagerin war, auch ein ganz, ganz merkwürdiger Punkt. Das sind natürlich so Sachen, die sind dann auch einfach nur so Throwaway-Gags, aber so wirklich an die Substanz der Kritik an ihrem Unternehmen gehen sie natürlich nicht. Und deshalb finde ich es auch so schade, dass, wenn man wirklich schaut, wer am Ende die Gewinner sind von diesem Film, ist das in meinen Augen Mattel. Sie haben sich mit Will Ferrells Charakter, diesem ulkigen Chef natürlich, total sympathisch jetzt darstellen können. Und du hast es auch gerade beschrieben, die Gründerin von dem Ganzen hat hier einen gottgleichen Status an Weisheit erreicht und an, weiß ich nicht, sie liebt alle Frauen und so. Und ja, das ist halt irgendwie, wenn man dann, ist es einfach nicht sehr glaubwürdig so, wenn man sich dann mal mit der wahren Geschichte beschäftigt. Und ich habe auch nochmal gestern mir die alte Simpsons-Folge mit Malibu Stacy angeschaut aus der 5. Staffel. Die ist sogar älter als ich schon, also ganz, ganz lange her, 30 Jahre her oder so. Und da, finde ich, haben die Simpsons, wie so oft, das eigentlich besser und natürlich auch viel, viel früher gemacht, weil sie haben eben nicht Barbie gesagt, sie haben nicht die Lizenz genommen, sondern sie haben quasi eine Anti-Barbie gemacht, die Malibu Stacy. Und dadurch waren sie natürlich auch viel, viel freier als jetzt Greta Gerwig, die sich da auch immer mit den Warner Bros. Und mit Mattel irgendwie übereinstimmen musste, ob das alles noch so kooperationsverträglich ist und so weiter. Und ja. Hätte ich, glaube ich, ganz gern auch ihre Version eines Barbie-Films gesehen, der nicht Barbie heißt, wo sie wirklich ganz, ganz offen reden kann, was sie von Barbie eigentlich hält.
Ach, super,
oder?
Schlau. Ja, und doch noch so ein bisschen düster, ne? So düster gemacht irgendwie. Ja, aber gibt es nicht auch dieses Meme irgendwie, dass die Simpsons alles schon gemacht haben vor 30 Jahren, aber 1000-mal besser?
Fair.
Müssen wir nicht einfach alle Staffeln nehmen und gucken, was man noch daraus für Filme machen kann, so ungefähr?
Ja. Die Simpsons haben auch die 2001 Space Odyssey-Referenz zuerst gemacht, bevor Barbie sie jetzt gemacht hat.
Ich fand sowieso die Referenzen.
Aber die waren natürlich super.
Ich fand auch die Referenzen ganz witzig. Da war ja noch so ganz kurz diese Top Gun Beach-Referenz. Ne? Also irgendwie, ich fand das irgendwie ganz süß. Ich habe keine Ahnung. Da wurde so mein Filmherz auch so ein bisschen gekitzelt.
Also der Strand war wirklich toll. Also der auch der Beruf von Ken ist. My job is just beach. Das war wirklich schön. Na, es gibt einfach ganz viele tolle Momente, an die man dann auch gerne zurückdenkt. Wir haben ja, glaube ich, schon ein paar auch aufgezählt und ich hoffe, dass dieser positive Vibe auch durchkommt, selbst wenn wir uns so ein bisschen an den Fundamenten dieses ganzen Projektes stören. Aber was dann am Ende da draufsteht, das Barbie Dreamhouse oder wie hat Ryan Gosling es dann genannt, das Casa Duper Super Cowboy irgendwas Ranch? Nee, wie hieß das?
Ach ja, weiß ich auch nicht mehr.
Krieg's auch nicht mehr zusammen. Das sieht dann trotzdem irgendwie ganz cool aus.
Aber das wäre vielleicht nochmal noch ein ganz kleines Thema, weil ich glaube, du hattest mir ja auch im Vorgespräch mal kurz gesagt, dass ja auch, sage ich mal, die Frage nach dem Männer-Hate so ein bisschen besprochen wird jetzt diesbezüglich im Netz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt dieses Casa-Boy-Bro-House erwähnst, fand ich schon, dass so zwei kleinere Punkte mich doch ein bisschen gestört haben. Und ich glaube, dass die Message irgendwie mehr angekommen wäre, hätte man es nicht so oberflächlich dargestellt. Und da geht es mir zum einen darum, dass wenn Ken also zurückkommt in die Barbie-Welt und da irgendwie sein Patriarchat aufbaut, dass alle Kens einfach so krasse Bros sind und dann nur irgendwie rumgrölen, ich weiß nicht, Fernsehen gucken, Bier trinken und da irgendwie, ich weiß nicht, ungewaschen in ihrer Bude rummüllen. Und klar, ja, das ist jetzt alles überspitzt und so. Ich meine, wir sind immer noch in Barbie, den Film. Aber dann dachte ich mir auch so, Gott, ich glaube, die Message wäre so viel besser angekommen, wenn es ein bisschen subtiler gewesen wäre. Und am Ende dieser Mann von America Ferreras Rolle, der dann im Auto noch sich irgendwie umdreht und dann so zwei Sätze auf Spanisch sagt, ich fand das einfach komplett...
Donde esta la biblioteca?
Ja, ich fand das so dämlich. Also das hätte ich einfach komplett weggelassen. Ich fand, das minimiert so den Chorus, finde ich einfach. Meiner Meinung nach.
Ja, also ich habe mich auf jeden Fall als Mann sehr gesehen gefühlt von den Fans. Endlich mal eine ordentliche Repräsentation. Aber ja, ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen, ne? Dass einfach mal der Spieß jetzt umgedreht wurde. In 99 von 100 Filmen werden Frauen sonst so vereinfacht und jetzt sind es halt mal die Männer. Und klar hätte man sicherlich da auch schon einen Schritt weiter denken können und das ganz rauslassen, aber das hat mich jetzt eigentlich wenig gestört, würde ich sagen.
Ja, fand bei den Kens war es okay, aber dann der Mann war mir einen Schritt zu weit. Den hätte ich einfach wirklich weggelassen. Ja. Also
ja, und der Joke, aber du hast natürlich auch recht. Ja, stimmt, der war, ja. Aber bei uns im Kino haben auf jeden Fall Leute gelacht, als sie dann das Duolingo-Geräusch gehört haben. Da hat sich, glaube ich, jeder so ein bisschen wiedererkannt. Aber du hast, glaube ich, in dem Punkt auf jeden Fall recht, dass der Film effektiver seinen Punkt rübergebracht hätte, wenn die Leute, die Männer, die dann da im Kino sitzen, nicht irgendwelche Bro-Dudes als Abziehbilder sehen, sondern vielleicht sich selber. Mhm. Vielleicht ist dann da einfach... Auf einmal bist du da selber auf der Leinwand und dann denkst du, ups, bin ich auch Teil des Patriarchats? Ja, wahrscheinlich schon.
Natürlich. Und das verstehe ich immer nicht, warum wir dann immer solche Messages immer so überspitzen müssen. Weil ich denke, je näher sie an der eigentlichen Wirklichkeit ist, umso tiefer trifft sie mich und dich und uns.
Ja. Eine Frage hätte ich noch, seit wann sind Pferde eigentlich toxisch männlich? Habe ich irgendwas verpasst?
Das wusste ich auch nicht.
Aber ist anscheinend so, hä? Na gut, aber ja. Sie sind mir eh suspekt, also das sollten wir vielleicht rausschneiden.
Ich liebe Pferde.
Ganz viele böse
Nachrichten. Ich wollte gerade sagen, du Pferdehasser. Du.
Ja, hast du noch irgendein Highlight, was dir noch... Ich habe das Gefühl, wir sollten noch irgendwelche Highlights nennen, dass es sonst so negativ rüberkommt. Wir haben den Film ja beide sehr gemocht eigentlich.
Also... Ich fand auch die Tanzszene fand ich irgendwie ganz, ganz schön von den beiden Cans. Keine Ahnung. Ich mag ja dann auch ganz, ich mochte diesen Hintergrund sehr gern. Das war ja so pink und hellblau, ne, unterteilt. Ja. Ich habe ja auch nichts gegen Tanz. Ist auch gut, wenn sie nicht zu viel singen. Das freut mich auch. Nein, also ich habe eigentlich gar keine Szenen mehr. Vielleicht ein Highlight noch, das hatte Mario auch in der Review genannt, dass ja noch so eine Art Offscreen-Stimme besteht und die wird gesprochen von Helen Mirren im Original. Und das ist natürlich eine, wie ich finde, recht witzige Szene, wo dann also Barbie, ich weiß nicht, depressiv ist und schlecht gelaunt ist und sich ganz hässlich fühlt und weint und dann das Bild so eingefroren wird und dann hören wir diese Offscreen-Stimme, die natürlich sagt, es ist völlig abstrus, dass also eine Margot Robbie, egal wie ungewaschen und ich weiß nicht, wie viele Tage sie nicht geschlafen hätte und irgendwie wie schlecht es ihr gehen würde, natürlich ist die immer noch Bild hübsch.
Ja.
Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Und nachher kriegen wir auch gar nicht mehr so viel mit von der Offscreen-Stimme, aber das fand ich irgendwie noch so einen kleinen, ganz schönen Clou.
Stimmt, obwohl es ja im Internet, also wirklich in den ganz, ganz ekligen Ecken des Internets, da auch schon diese komische Incel-Nummer gibt, dass sie sagen, dass Margot Robbie nur mit sei, also nur so
wie bitte?
Eine 7 von 10 oder so. Ja, es ist absolut lächerlich. Das ist gerade irgendwie so ein neues Ding.
Oh Gott, ich bin ja ganz froh, dass ich mich davon relativ fernhalte.
So. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich in diese Algorithmen reingeraten bin. Es ist halt Twitter, seit Elon Musk übernommen hat. Ne? Auf einmal sieht man da ganz andere Sachen, die sonst nie in die Kanäle reinkamen.
Aber Margot Robbie ist nur eine 5, oder was?
Ja, Margot Robbie ist auf jeden Fall unterdurchschnitt. Irgendjemand hat dann auch dazu geantwortet, Bro, wenn diese Frau nur im selben Raum wäre oder vage in deine Richtung gucken würde, du würdest sie in die Hose machen, weil sie einfach majestätisch ist im Vergleich zu dir. Also ja, nee, ganz, ach, ganz viel Liebe für Margot Robbie. Ein anderer cooler Metamoment, wo bei mir auch das ganze Kino gelacht hat, war das kleine Mother, was Mattel dann weggebliebt hat. Das war irgendwie auch ganz cool. Ja, es sind viele Highlights.
Ah, dann lass uns doch zum Fazit kommen, oder, Gerno?
Ja, also ich kann es eigentlich nur wieder sagen, Spaß, Spaß, Spaß. Substanz geht trotzdem ins Kino und ja, habt Spaß. Und bei dir?
Ähnlich. Also ich glaube, ne, es ändert sich auch nicht viel von meinem Kurzfazit. Ganz viel Liebe, ganz viel Spaß, genau. Genießt es einfach ein bisschen. Und ich würde mich ja freuen, wenn dann auch, sage ich mal, auch wenn die Substanz fehlt beim Schauen, dass gerade durch das Fehlen der Substanz vielleicht nachher die Diskussionen umso interessanter sind. Und dass man dann vielleicht wirklich mal diskutiert, weil ich bin ja auch so dankbar, mit dir den Podcast zu machen oder auch mit Mario kurz gesprochen zu haben nach der PV, weil dann ja auch mein Gehirn erstmal ratterte, was mich irgendwie stört vielleicht an dieser Art von Feminismus, den wir sehen. Mhm. Und erst dann verfestigt sich ja auch der Feminismus vielleicht oder die Kritik, die ich gerne gesehen hätte. Und ich hoffe sozusagen, dass vielleicht, und ich glaube jetzt nicht, dass es die Intention des Films war, irgendwie wenig subtil und profund zu sein, aber ich hoffe, dass dann vielleicht danach die Diskussion, nicht jetzt die du gerade erzählst aus dem Netz, irgendwie ob Margot Robbie eine 5 oder eine 10 ist, sondern halt sozusagen die Frage, warum holpert es eigentlich und warum haben wir vielleicht Probleme mit Mattel? Warum ist es irgendwie komisch, dass wir jetzt Barbie irgendwie als Feministin sehen sollen irgendwie aufgrund von gewissen Dingen und warum ist das vielleicht schwierig und ist nicht so? Und da denke ich, wenn das der Film erreicht, dass wir darüber reden und diskutieren, finde ich, hat er schon sehr viel erzielt.
Das finde ich ein wunderschönes Schlusswort und genau deshalb, wenn ihr eure feministischen Abhandlungen fertiggeschrieben habt, die der Film inspiriert hat, dann könnt ihr sie uns sehr, sehr gerne schicken, dass wir sie lesen können. Mich findet ihr bei Twitter unter dem Handle Bjarne Bock. Jetzt habe ich mich zuerst genannt. Das ist nicht sehr hilflich. Wo findet man dich, Hanna?
Du Broke Ken. Ja. Mit deiner Kasse. Vienna, irgendwas. Trägst du auch so einen Fellmantel, der so offen ist?
Nein. Nein.
Dein Podcast-Mantel.
Ist zu heiß.
Ach ja, stimmt. Jetzt noch so heiß. Ne, da unten. Ja, ich bin Hanna Huge bei Twitter und @MediaHohe. Schreibt mir da auch gerne, was ihr so denkt oder wie ihr es gefunden habt. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, auch mal wieder zu einem Serienthema. Wir haben ja sehr viele Filme besprochen in letzter Zeit. Gerade so
was jetzt. Sind Serien?
Ja, what? Die gibt's auch noch?
Wir sind die Film-Junkies.
Genau. Und dann bleibt alle gesund und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.